dieses so leistungsfähige, konventionelle System ist ziemlich wackelig geworden. Und von daher denke ich, möglicherweise kommt von daher nochmal ein Sachzwang oder ein Schub in Richtung Öko. Das konventionelle System hat mehr Fragen als Antworten. So sehe ich das hier und heute.
Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Ökolandbau-Regionsgespräches. Wir sind eben schon einmal quer durch Deutschland gegangen vom Nordwesten zum Nordosten über Schleswig-Holstein, dann bis nach Miesbach, ins Miesbacher Oberland. Und jetzt werden wir nochmal über die Aussichten sprechen. Wie schätzen wir das ein? Unter welchen Bedingungen wird sich der Ökolandbau wie entwickeln? Wir alle haben vor Augen, dass wir eine neue Bundesregierung haben, die sagt, 30% Ökolandbau wird angestrebt. Ist das in den unterschiedlichen Regionen denkbar oder nicht? Und darüber wollen wir sprechen. Bernd, du kannst aus Weser-Ems als Erster wieder berichten.
Ja, bei uns ein sehr geringer Ökoanteil und das liegt an der starken Veredelung von Schweinen und Hähnchen und so weiter. Und eine 30% zu schaffen bei uns in der Gegend kann nur funktionieren, wenn die ganzen Tierställe auf Öko umgebaut werden. Und ich glaube nicht, dass das möglich ist. Weil aktuell ist es so, dass es überhaupt keine Genehmigung, auch Umbaugenehmigungen sind extrem schwierig zu bekommen, weil alles Mögliche geändert werden muss. Und wenn die Regierung oder der Gesetzgeber da nicht irgendwie handelt, dann wird das bei uns nicht möglich sein. Ich sehe allerdings schon, im Moment läuft das ja mit den konventionellen Schweinen sehr schlecht. Also ist bestimmt Umstellungsbereitschaft da von den Landwirten, die wollen. Muss man gucken, wie das sich da ergibt. Also ich sehe eher bei uns eine Chance im Gemüseanbau tatsächlich, weil es gibt große Gemüseverarbeiter hier auch in der Gegend, die aber ja sich, also die machen hauptsächlich eben konventionelles Gemüse, aber suchen natürlich auch Bioware. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eine große Chance besteht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass eben viele landwirtschaftliche Betriebe, die hier mit Viehhaltung stark sind, natürlich nicht so gerne noch in ein arbeitsintensives Gemüse einsteigen. Einige sicherlich schon, aber anders, ja, weil das auch schwierig ist und natürlich dann auch mit Fremdarbeitskräften und so weiter, die auch relativ schlecht zu bekommen sind hier, weil es ja auch hier durch Autohersteller und so weiter eigentlich eine geringe Arbeitslosigkeit gibt. Und da ist es natürlich auch ein Problem, Fremdarbeitskräfte zu bekommen. Ja, aber muss man einfach mal schauen. Also ich denke, es wird sich sicherlich einiges ergeben, aber im Moment ist schwierig zu sagen, wie es klappt.
Vielen Dank, Bernd. Stefan, wie sind deine Aussichten in die Zukunft für die Region Brandenburg oder welche Region auch immer?
Also kurzfristig, denke ich, ist erstmal nicht allzu viel zu erwarten an neuen Betrieben. Ich kriege das ja auch mit, ich bin ja auch nebenbei auch noch als Berater tätig und jetzt liegen gerade die konventionellen Preise so im Weizenbereich so bis 28 Euro. Jetzt muss man mal sehen, ob und wann die Biopreise im Getreide nachziehen, aber auf dieser Basis ist es erstmal nicht so interessant. zweite große Unsicherheit ist natürlich gerade die Umsetzung der GAP-Reform, beziehungsweise was mit den Eco-Schemes passiert, speziell für die Ökobetriebe, also ob wir dann auch noch diesen Beihilfeabstand aufrechterhalten werden oder nicht. Also da gibt es natürlich auch noch ein erhebliches Politikrisiko, aber ich denke so, wenn man jetzt mal von diesen kurzfristigen Verwerfungen absieht, so mittelfristig, langfristig wird, glaube ich, auch bei uns in der Region Bio immer weiter zunehmen. Das hat ja auch verschiedene Gründe. Also A, der steigende Konsum, der nach wie vor ungebrochen ist, gerade im Berliner Markt. Irgendwo muss die Ware herkommen und sie wird natürlich auch bevorzugt aus der Region geholt, speziell von Verbandsbetrieben. Auch große Lebensmitteleinzelhändler steigen ja auch immer weiter in den Biosektor ein. Also von daher kommt, denke ich, einiges noch. Und es spricht ja auch erstmal nichts gegen Öko. Also das ist ja so insofern eine Sache, die, denke ich, weiterhin gut läuft. Und die 30% sind bei uns in der Region jetzt gar nicht mehr so weit weg. Aber ich denke mir, um da nochmal auf das zurückzukommen, was Bernd gerade gesagt hat, also gerade im Bereich Gemüse und arbeitsintensive Kulturen, denke ich, wird es so langfristig, vielleicht, weiß nicht, fängt jetzt schon langsam an, aber das wird die nächsten Jahre zunehmend rentabler werden, Biogemüse zu erzeugen oder Sonderkulturen zu erzeugen aufgrund der mechanischen Unkrautregulierung und der Robotik, die halt immer weiter so auch in die Marktreife geht. Und ich glaube, da wird die Preisdifferenz oder die Schwelle zwischen Öko und konventionell gar nicht mehr so groß sein. Die konventionellen dürfen immer weniger Mittel einsetzen. Die Sachen werden immer teurer. Die Bios haben diese Möglichkeiten jetzt auch an der Hand. Also von daher denke ich, wird der Einstieg in solche Kulturen immer zunehmend interessanter werden. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass sich das auch entsprechend auch dann in diesen Preisunterschieden zwischen Öko und konventionell bei diesen Sonderkulturen zumindest oder bei diesen arbeitsintensiven Kulturen vielleicht auch bemerkbar macht. Das wäre vielleicht eine Tendenz. Also es ist zumindest absehbar, dass viele Betriebe momentan versuchen, sich in dem Bereich zu interessieren oder interessieren sich dafür, gerade im Bereich Zuckerrüben ist es jetzt schon zu sehen. Und ich denke, da kommt dann auch einiges an neuer zusätzlicher Wertschöpfung dazu.
Danke sehr, Stefan. Gustav, wie sieht's aus im hohen Norden?
Ja, deine Frage war 30%. Ist das realistisch? Wir kommen von 5, 6, jetzt 7%. Die 30 sehe ich in Schleswig-Holstein nicht. Ich bin aktuell, was den Biomarkt anbetrifft, positiv gestimmt, muss ich ganz klar sagen. Wir hatten vor 3, 4 Jahren ja eine Umstellungswelle bei den Getreidebauern. Und da hatte ich vor der Ernte 21 so ein bisschen Manschetten. Und das ist nicht eingetreten. Von daher ist meine Grundstimmung ist positiv. Dennoch, ich sehe weniger Chancen für Bio in den klassischen hochspezialisierten Betrieben in Schleswig-Holstein. Also weder der große Getreidebauer noch der große und intensive Milcherzeuger auf der Geest hat eine gute Chance, sondern das kombinierte System. Ich sage mal, wenn man Milchviehbetrieb in der Nähe hat oder im eigenen Betrieb so für so eine Größenordnung 4.000, 5.000 Liter Milch, das heißt vielleicht eine gute halbe Kuh pro Hektar oder 0,7, Futterbau und dann Getreidebau. Das sind Betriebsformen, die hier sehr gut gehen und die auch vor 100 Jahren gut gingen. So waren die Betriebe alle gestrickt. Wenn dann eine Molkerei in der Nähe ist, die Biomilch kaufen will, dann würde ich sagen, da geht's voran. Also eigentlich eher der untypische Betrieb für unsere Struktur hier und heute. Natürlich der Gemüsebau. In Dithmarschen, also Gemüse, wenn das um Gemüse geht. Ich sehe das bei Bernd als möglich an. Ne? Ihr habt konventionell Gemüsebau, ihr habt Böden, die man handhaben kann. Das sind ja spezielle Regionen, in denen sich Gemüse irgendwo etabliert. Das ist bei uns in Dithmarschen der Fall. Das sind handhabbare Böden, da regnet es in der Saison gut. Da wird das weitergehen. Ne? Wie gesagt, die sind jetzt irgendwo bei 8%. Ich denke, eine Verdopplung kann man sich da vorstellen. Nochmal zurück, die reinen Bio-Getreidebauern, das geht zurück. Die Kombibetriebe mit Milchviehhaltung, da sehe ich Chancen. Und kombiniert mit Schweinehaltung. Diese Betriebe werden mehr. Und alle, die auf diesem Weg gerade unterwegs sind, sind guter Dinge. Also das läuft sehr gut. Die verdienen ihr Geld. Die haben ihren innerbetrieblichen Kreislauf, also Betriebe, die da so eine Ausgangsvoraussetzung haben, dass man sich Bio vorstellen kann. Da sehe ich Chancen. Zusammenfassend eher Milch, Fleisch, Gemüse, dann Getreide in Schleswig-Holstein.
Danke sehr, Gustav. Steffi, wie sieht's im hohen Süden aus?
Im tiefen Süden. Wir haben ja die 30% schon überschritten. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen aufhören wollen. Ich habe mal so Gaudi halber vor ein paar Jahren gesagt, Bioregio 2030, 30% ist ja die Vorgabe auch der Bayerischen Staatsregierung. Da müssen wir die 50% knacken in 2030. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich glaube, momentan ist ein bisschen eine Flaute, was die Umstellung betrifft. Was bei uns ganz auffällig war im Biomilchbereich, bei uns hatte keine Molkerei mehr Umstellerbetriebe genommen. Und zwar, ich glaube, fast 3 Jahre lang, bis vor 1,5 Jahren der erste Corona-Lockdown kam, was dann ja überall, glaube ich, jeder Landwirt, alle Vermarkter und so weiter gemerkt haben, die Menschen mussten für sich selber Lebensmittel einkaufen, für 3 Portionen am Tag. Die Außerhausverpflegung wurde ja eigentlich komplett stillgelegt. Und dann hat man extremen Anzug bei Bio gemerkt, insbesondere bei den Milchprodukten, weil da tatsächlich die Spanne von konventionell auf Bio beim Preis nicht so hoch ist. Und in allen Supermärkten, wo das wirklich nach den Produkten sortiert ist und dann sehen die Menschen, okay, hier die konventionelle Butter kostet so und so viel, kaufe ich jetzt eine Bio-Butter, kostet mich das vielleicht nur 30 Cent mehr, dann nehme ich doch die Bio. Und wir haben, ich glaube schon 2 Wochen nach dem Lockdown, habe ich von 3 verschiedenen Molkereien Mails bekommen und von allen Bio-Anbauverbänden, sie suchen dringend Umsteller im Biomilchviehbereich, also Betriebe, die von konventionell auf Bio umstellen. Und daher muss ich sagen, ich hoffe, oder für mich ist die große Chance, mehr Bio zu bekommen, dass wir auch den Absatz haben. Und der geht für mich nur in der Außerhausverpflegung. Und dann muss das auch unterstützt werden vom Staat, von den öffentlichen Einrichtungen, je nachdem, wo die Kantinen, Mensa, Schulkantine oder so weiter, Verpflegung von Kindern in Kindergärten, je nachdem, wo das angesiedelt ist, muss es unterstützt werden. Bio ist ein bisschen teurer, das ist auch gut so, das wird auch so bleiben. Aber das ist für mich tatsächlich die einzige Chance, um auch den Prozentanteil deutschlandweit noch zu erhöhen, dass man hier einfach auch den Absatzmarkt stärkt. Genau, bei uns in der Region ist für mich noch so ein bisschen eine Zukunftsvision, dass wir diejenigen, die mit der Milchviehwirtschaft aufhören wollen. Ich hatte es im ersten Teil schon gesagt, dass wir sehr kleine Betriebe haben mit 25 Stück Vieh und 25 Hektar pro Betrieb im Schnitt. Wir wollen gern die aufhören mit der Milchviehhaltung abfangen, dass sie nicht verpachten oder verkaufen, die Flächen oder die Ställe, sondern dass sie auf eine weniger zeitintensive Weidemast umstellen und das dann am besten im Bio-Bereich, das ist für mich auch noch eine große Chance, um auch prozentual an mehr Biobetriebe zu kommen und dass wir einfach hier dieses Thema Milch und Fleisch im Rinderbereich gehört zusammen und nur dann, sage ich mal, ist die oder haben wir eine bessere CO2-Bilanz und dann ist das Ganze auch nicht so klimaschädlich in der Rinderhaltung, wenn man das einfach alles zusammenfasst. Und da liegt ganz klar der Fokus immer auf Bioregio bei uns hier im Landkreis Miesbach.
Möchtest du noch was zu der Kombihaltung sagen?
Mhm, gerne. Das ist bei uns ein Thema im Moment. Es soll ja die ganzjährige Anbindehaltung abgeschafft werden, was wir auch begrüßen. Wir haben aber hier im ganzen Alpenraum, das betrifft jetzt nicht nur den südbayerischen Raum, sondern auch die Nachbarn in Österreich, in Norditalien, in Slowenien. Es gibt hier noch sehr viele sogenannte Kombihalter. Das heißt, es ist ein Stall, meist im Einfirsthof, mit Anbindehaltung, wo die Tiere aber regelmäßig Auslauf auf der Weide oder auf befestigten Plätzen haben. Und das wollen wir unbedingt versuchen, nachhaltig zu schützen und zu stärken. Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Und man hat auch hier ein sehr hohes Tierwohl. Ich sag mal auch die Kuh, wenn man sich die mal zu Gemüte führt, was sie für einen Tagesablauf hat, dann ist es also kein Problem, eine Kuh in einer Kombihaltung zu halten. Und von dem her stehen wir da stark dahinter, dass das so bleibt. Nur mal, bei uns im Landkreis sind 53% der Betriebe Kombihalter. Wenn die alle aufhören müssten, dann wäre das ein extremste Strukturwandel wahrscheinlich in der Landwirtschaft, den wir uns vorstellen können. Also das muss unbedingt funktionieren. Und es sind auch viele dieser Betriebe, Biobetriebe, selbst die Bioanbauverbände, auch Demeter und Naturland erlauben das, dass man die Rinder in der Kombihaltung hält. Und ich finde, daran müsste man das auch Deutschland bzw. EU-weit messen.
Vielen Dank, Steffi. Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz schönen Überblick von ziemlichen extrem unterschiedlichen Bedingungen und entsprechend unterschiedlichen Ausformungen des Ökolandbaus wie auch der konventionellen Landwirtschaft. Und wir könnten eigentlich gut jetzt noch eine kleine Runde machen mit der Frage, gibt es noch irgendwas, was wir in der Zukunftsentwicklung noch mit berücksichtigen sollten? Und dann würde ich wieder bei Steffi anfangen.
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir einfach noch im Bio-Bereich mehr auf das Thema bioregional setzen, wo immer es möglich ist. Und wenn man die eigene Region verlässt, dass man wirklich, sage ich mal, im Sinne der Globalisierung immer in Kreisen denkt, ja. Dass man immer versucht, okay, Produkte, die ich wirklich hier bei mir in der Region nicht habe, wir sind jetzt ein reiner Grünland-Landkreis, wenn ich jetzt von Gemüse und Getreide spreche, dann kann ich also bei mir nur ein Stück weitergehen, das ganze Münchner Umland. Dann habe ich in Niederbayern viele große Flächen, wo tolle Betriebe sind, und das ist für mich dann Bioregio. Und dann, wenn ich ans Obst denke, dann gehe ich wieder einen Kreis weiter, genauso wie für den Wein oder solche Geschichten. Also das wäre mir einfach für die Zukunft sehr wichtig, dass wann und wo immer wir von Bio sprechen, wir einfach auch auf die Klimabilanz achten und schauen, dass wir, was Transport, Verarbeitung und so weiter betrifft, auch das alles stimmt und nicht nur ein Biosiegel da drauf ist.
Vielen Dank, Steffi. Gustav, was meinst du?
Ja, ich habe mich ja jetzt eigentlich die ganze Runde lang reserviert zum Getreidebau in Schleswig-Holstein geäußert. Es ist eigentlich immer ein Koppelprodukt der anderen Betriebszweige, Fleisch, Milch, Gemüse. Aber ich will noch mal was zu den Möglichkeiten in den Getreideregionen sagen. Und zwar aus folgendem Grunde. Ich diskutiere viel mit konventionellen Kollegen und Beratern. Und dieses so leistungsfähige, konventionelle System ist ziemlich wackelig geworden. Und von daher denke ich, möglicherweise kommt von daher noch mal ein Sachzwang oder ein Schub in Richtung Öko. Das konventionelle System hat mehr Fragen als Antworten. So sehe ich das hier und heute. Und ich würde Chancen für Bio sehen, wenn wir in der Region Futterbauverwertung installieren könnten. Ich habe gerade für die DLG-Mitteilung so einen Artikel über eine grüne Raffinerie geschrieben, wie man hochwertiges Eiweiß aus Klee extrahieren könnte und in der Hühnerfütterung für Bernd zum Beispiel einsetzen könnte. Das heißt, in der Region Verarbeitungskapazitäten installieren, die Kleegras verwerten. Dazu gerne so viel Viehhaltung, wie man dort wieder installieren kann oder noch hat. Und dann würde ich doch ein bisschen mehr Chancen für Biogetreidebau auch in Ostholstein sehen. Aber nur unter dieser Voraussetzung, einfach, dass im konventionellen, wenn wir da diskutieren, wo es da weitergeht, kommen da immer nur Fragen raus, aber keine Antworten. Und ich könnte mir eine Biobewirtschaftung gut vorstellen, wenn man es schafft, zweijähriges Kleegras gut zu nutzen und dann Biogetreide in hoher Qualität und Menge zu erzeugen. Das ist aber sehr spekulativ. Da würde ich eine Chance sehen für die Region, weil es ansonsten auch schwierig wird. So will ich das mal sagen.
Danke, Gustav. Dann kommen wir wieder zu Stefan.
Ja, also ich denke mir, da was im Biobereich, vor allem in dem, also ich gebe Gustav recht, ich glaube, die Schwierigkeiten des konventionellen Anbaus, die werden sicherlich zunehmen, wenn man sich allein die Resistenzproblematik im Getreideanbau anschaut, von Grundwasserthematik und anderen Dingen noch ganz zu schweigen. Aber das heißt ja nicht, dass wir als Bios uns darauf ausruhen können und sagen können, naja, wir machen ja alles richtig. Ich denke auch, wir müssen uns weiter verbessern. Und da ist sicherlich im Bereich der Forschung, der Züchtung einiges zu tun, auch im Bereich der Diskussion, wie nachhaltig gehen wir mit Nährstoffen um. Das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also wir exportieren zum Beispiel als Getreidebaubetrieb einen erheblichen Anteil an Nährstoffen über unsere Marktfrüchte dann entsprechend in die Städte. Diese Nährstoffflüsse sind letztendlich, endlich. Das kann so nicht dauerhaft weitergehen, weil wir natürlich das, was wir dann ersetzen, auf unseren Böden aus endlichen Lagerstätten kommt. Also muss sich sicherlich auch unsere Gesellschaft, wenn der Bioanbau auch wirklich nachhaltig werden soll, so wie es eigentlich auch sein Ziel ist, müssen sich die Gesellschaften auch nochmal darüber auseinandersetzen, wie wir mit unseren Nährstoffen, die wir letztendlich ausscheiden, auch umgehen. Das ist sicherlich ein großes Thema, was dann auch die Ertragssituation im Ökoanbau verbessern kann. Das ist natürlich ein langfristiges Thema, ein heißes Eisen. Da will momentan keiner von was wissen, weil wir auch selber keinen Klärschlamm einsetzen wollen in der Art und Weise, wie wir ihn bekommen. Aber das wird ein Thema, glaube ich, dass wir unsere zukünftigen Generationen immer weiter auch fokussieren müssen und da nicht drumherum kommen. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass der auf der Konsumseite der Bioanbau sich also weiter regionalisieren und diversifizieren muss, auch vielleicht gucken muss, wie können wir bestimmte Produkte, die bisher eingeflogen werden oder von langen Strecken kommen, vielleicht selber anbauen. Wir haben es ja beim Soja mittlerweile schon gesehen. Da wird, dass sich da im Bereich einiges tun kann und auch im angesprochenen Gemüsebereich, glaube ich auch, haben wir noch viel mehr Chancen, vielleicht auch, wenn wir Energie regenerativ erzeugen können, nachhaltig erzeugen können, auch in großen Mengen, dass wir vielleicht auch unser Gemüse nicht nur immer aus Holland und aus Spanien bekommen, sondern vielleicht auch zunehmend auch wieder aus Deutschland, auch im Bio-Bereich. Und das sind so die Dinge, die mich umtreiben. Vielleicht auch im Vermarktungsbereich auch nochmal ein großes Thema, die Ernährungsgewohnheiten der Konsumenten und Konsumentinnen. Im Biosektor spielt natürlich auch eine Rolle. Die Leute essen immer weniger Brot. Also das Brot, der Brotgetreideabsatz stagniert, nicht unbedingt im Biobereich, aber generell, also die Leute essen weniger Brot. Das heißt, es geht mehr Getreide in den Futterbereich zunehmend. Gleichzeitig sind Biokonsumenten aber nicht die großen Fleischesser, was ja fürs Klima gut ist und auch für die Tatsache, dass Bio dann auch die Welt ernähren könnte, wenn alle so sich verhalten würden wie Biokonsumenten. Aber es ist natürlich auch die Frage, was passiert mit dem ganzen Getreide irgendwann langfristig, wenn es wirklich zu einem großen Anteil von Bio kommt? Und ich glaube, auch aus dem Bereich werden wir uns immer weiter diversifizieren müssen, gucken müssen, was man sonst noch an Kulturen anbauen kann. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist jetzt so mal rein spontan so das, was mir dazu einfällt. Und ja, gut, das Schwierige an Prognosen ist, dass sie die Zukunft betreffen. Und ich glaube, also das ist jetzt erstmal so eine grobe Einschätzung, aber wir werden sehen.
Danke sehr, Stefan. Damit kommen wir zu Bernd.
Ja, also ich glaube, dass die größte Chance im Biobereich sich zu verändern bei uns in der Region in der Schweinehaltung liegt. Weil also Geflügelhaltung oder ich sag mal Eierproduktion ist schon relativ stark und ist bestimmt auch noch ein bisschen Wachstum da oder möglich. Aber ich glaube nicht viel, weil schon sehr starker, ich weiß nicht genau aus dem Kopf, ungefähr 10% Eierproduktion sind schon aus Ökohaltung. Und ich glaube, da steigt es vielleicht langsam. Aber ich glaube, dass in der Schweineproduktion nun viel möglich ist. Und erste Betriebe sind hier auch schon am Umstellen. Oder das große Problem ist aber, dass man die Schweineställe nicht einfach umstellen kann. Nicht wie ein Kuhbetrieb, den man einfach den Stall vielleicht mit kleinen Änderungen umstellen kann, sondern die müssen baulich richtig stark, die müssen im Grunde fast abgerissen werden und neu aufgebaut werden. Und bei uns ist hier die Schweinehaltung, die konventionelle Schweinehaltung, tatsächlich im Moment ziemlich an die Wand gefahren. Und alle überlegen schon, irgendwie auf Tierwohlhaltung umzustellen und so. Und das ist auch ja teilweise möglich, aber teilweise auch schwierig. Und ich glaube, dass diese Betriebe, viele davon auch bereit wären, irgendwie umzubauen, wenn sie die Genehmigung vom Landkreis erhalten würden. Und ich glaube auch, dass der Absatz da ist, weil es die ersten Schlachtbetriebe gibt es, die Bio-Schweine schlachten wollen, was vor 10 Jahren oder so im Grunde, es gab fast keinen, der irgendwie Bio-Schweine schlachten wollte, jedenfalls hier nicht. Und ich glaube, dass das hier die große Chance ist. Also im Getreideanbau, Bio-Getreideanbau, glaube ich nicht. Also die Betriebe, die ihre Viehhaltung umstellen, stellen auch den Acker um. Aber im konventionellen Bereich funktioniert auch der Getreideanbau hier ziemlich gut, weil die haben Getreide und Sommerung immer im Wechsel und eigentlich relativ wenig Probleme mit irgendwelchen Acker-Fuchsschwanzresistenzen oder irgendwie solche Sachen, wo andere Regionen ja stark von betroffen sind. Bin ich der Meinung, hier kann es nur über die Tierhaltung gehen. Und wenn die Tierhaltung umgestellt wird, dann kommt auch der Ackerbau dazu. Und im Moment sehe ich das ja mit Schweinen. Oder auch, ich glaube auch, dass bei Mastgeflügel noch eine große Nachfrage ist. Und das sehe ich hier als große Chance und hoffe mir auch von der Politik, dass da ja, Umbaumaßnahmen einfacher gestaltet werden für die Landwirte, dass sie sich auch trauen, eine Genehmigung überhaupt zu beantragen. Im Moment ist es so, dass es traut sich überhaupt keiner, was zu beantragen, weil es sowieso abgeschmettert wird und über 5 bis 10 Jahre dauert und hinterher hat man Auflagen bekommen ohne Ende und ist nirgendwo gewesen.
Vielen Dank, Bernd. Also dieses letzte war ja beinahe eine Werbesendung für eine Veranstaltung, die wir vorhaben, die wir gerade planen. Ich möchte dazu sagen, das war nicht abgesprochen mit dir, aber wir machen am 25. Februar eine Online-Mitmachtagung zum Thema Wem bieten Bio-Schweine Chancen? Und da haben wir auch besonders Weser-Ems im Blick, weil wir denken, da ist am ehesten, oder da sind mehr einfach die unter der jetzigen Situation besonders leiden und vielleicht es doch wagen können. Und da kommen natürlich all die Schwierigkeiten, gerade mit der Genehmigung, die Stallumbaugenehmigung und so weiter, die kommen alle dann auch damit auf den Tisch. Aber das nur ganz kurz. Ich finde, das war ein unglaublich toller Überblick über die Situation des Biolandbaus in Deutschland. Und ich danke euch allen ganz herzlich. Ich möchte euch ganz großartig danken. Ganz
bitte toll. Schön. Bitte schön.
Deep Dive. Auf den Punkt. Zukunft Landwirtschaft. Der Podcast der DLG Mitteilungen. Alle Podcasts der DLG Mitteilungen auf die Ohren finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG Mitteilungen www.dlg-mitteilungen.de. Bis zum nächsten Mal.